Deutschlandfunk, Wirtschaft und Gesellschaft.
Mit Birgit Becker am Mikrofon und im Programm bei ThyssenKrupp. Da könnte die Umstellung auf grünen Stahl auf der Kippe stehen. Aber bei der kleineren Konkurrenz aus dem Saarland hält man fest an der Transformation. Da wurden heute Verträge unterschrieben für den Bau entsprechender Produktionsanlagen. Dazu gleich mehr. Zum Start aber zu einem Projekt, das nicht stattfindet, obwohl es vielleicht notwendig wäre, wenn man das Thema, was lief richtig, was lief falsch in der Corona-Pandemie, nicht der AfD, nicht dem BSW und den immer noch aktiven Verschwörergruppen im Netz überlassen will. Aber eine Aufarbeitung der Corona-Pandemie steht nicht mehr auf der Agenda der Ampel. Jörg Münchenberg dazu.
Die politische Aufarbeitung der Corona-Pandemie wird es zumindest auf Bundesebene wohl in dieser Legislaturperiode nicht mehr geben. Die parlamentarische Geschäftsführerin der SPD-Bundestagsfraktion Katja Mast hatte gestern erklärt, die Koalition habe dazu nicht mehr die Kraft. Die Grünen reagierten enttäuscht. Dazu sagte ihre Gesundheitsexpertin im Bundestag Maria Klein-Schmeink dem Deutschlandfunk.
Leider konnte keine Einigung gefunden werden. Wir bedauern das sehr, weil wir halten es schon für wichtig, Lehren zu ziehen aus der sehr, sehr besonderen Zeit, wo ja auch viele, viele Entscheidungen getroffen werden mussten auf Ebene des Bundes und der Länder.
Doch offenbar konnten sich gerade SPD und FDP nicht auf das geeignete Format verständigen. So hatten sich die Sozialdemokraten für die Einrichtung eines Bürgerrates ausgesprochen, also eines Gremiums mit repräsentativ ausgewählten Bürgerinnen und Bürgern. Gleichzeitig sollte die Aufarbeitung aber auch zusammen mit den Ländern erfolgen. Schließlich waren sie über die Ministerpräsidentenkonferenz eine der maßgeblichen Akteure zu Pandemiezeiten. Die Grünen hatten für diesen Ansatz durchaus Sympathie.
Auf der einen Seite wäre es in einer Bund-Länder-Enquete möglich, die verschiedenen Entscheidungsebenen tatsächlich zusammenzuführen, das mit Wissenschaft zu untermauern und zu schauen, was ist damals entschieden worden, wo müssen wir lernen und Lehren rausziehen, wo müssen wir vielleicht auch die gesetzlichen Grundlagen verändern und gleichzeitig den Bürgerrat damit zu beschäftigen, wie hätten wir eigentlich die Bürgerinnen und Bürger besser einbeziehen können.
Sagt Grünen-Gesundheitsexpertin Klein-Schmeink. Doch die Liberalen pochen auf eine politische Aufarbeitung in den parlamentarischen Gremien, per Enquete-Kommission oder einem Untersuchungsausschuss. Andernfalls drohe eine Aufarbeitung ohne wirkliche Konsequenzen. Auch die Ethikprofessorin Frauke Rostalski von der Universität Köln bewertet die auf Bundeskanzler Olaf Scholz zurückgehende Idee von Bürgerräten in diesem Zusammenhang skeptisch. Im Deutschlandfunk sagte Rostalski heute:
Zunächst hat ein solcher Bürgerrat ja nicht dieselbe Bedeutung. Verantwortlich für die Entscheidungen während der Pandemie war die Politik. Insofern muss auch von politischer Seite eine Aufarbeitung erfolgen. Hinzu kommt, dass Bürgerräte von Experten und Expertinnen beraten werden. Das führt dann in der Regel dazu, dass die Aussagen des Bürgerrates einen größeren Mehrwert haben als die unmittelbare Einbeziehung von Experten.
Die Grünen waren offenbar bereit, alles mitzutragen. Doch jetzt wird es zumindest in dieser Legislaturperiode keine Aufarbeitung mehr geben, etwa ob die damaligen Maßnahmen wie Schulschließungen oder Kontaktsperren sinnvoll waren und auf welcher Grundlage sie getroffen wurden. Letztlich aber, so Rostalski, sei der Fokus viel breiter.
Welche Rolle haben die Medien während der Pandemie gespielt? Wurde zu einseitig etwa berichtet, ja oder nein? Aber auch Beratungsgremien, da nehme ich den Deutschen Ethikrat nicht raus, die Akademie der Wissenschaften, Leopoldina, die Rolle des RKI, die sollten auch ihre eigene Rolle einmal kritisch reflektieren. Und zu allerletzter Ebene, es geht ja auch bei dieser Aufarbeitung darum, dass wir als Gesellschaft wieder miteinander ins Gespräch kommen.
Gleichzeitig gibt es Befürchtungen, dass die vorläufige Absage an die politische Aufarbeitung der Corona-Zeit vor allem dem Bündnis Sarah Wagenknecht sowie der AfD in die Hände spielen könnte. Bei den vergangenen drei Landtagswahlen in Ostdeutschland hatten Rechts- wie Linkspopulisten die Corona-Politik immer wieder thematisiert, verbunden auch mit dem Vorwurf, die etablierten Parteien hätten an einer Aufarbeitung kein Interesse.
Jörg Münchenberg war das. Was ist geblieben aus der Corona-Pandemie? Was ist vielleicht unwiederbringlich verloren? Was wurde am Ende vielleicht sogar gewonnen? Das ist nicht nur eine politische Frage, das ist auch eine Frage für Arbeitswelt, für Unternehmen und Betriebe. Und darüber möchte ich mit dem Präsidenten des IFO-Institutes sprechen, mit Clemens Fuß. Guten Tag.
Guten Tag, Frau Becker.
Professor Fuß, die Frage zunächst, wie viel Corona tragen denn Wirtschaft und Unternehmen weiter mit sich herum? Firmenpleiten zum Beispiel. Nach Daten des IWH ist die Zahl der Firmenpleiten auf einen Rekordwert im dritten Quartal gestiegen. Und dabei soll ja die Pandemie eine Rolle spielen, in einer Art Nachholeffekt. Das wäre dann schon ein deutlicher Schattenwurf der Pandemie, oder?
Ja, die Pandemie hat schon Folgen. Die Pandemie hat die Arbeitswelt verändert. Ich glaube, am deutlichsten sehen wir es bei so Dingen wie Homeoffice, der Rolle von Digitalisierung in der Arbeitswelt. Aber natürlich hat man während der Corona-Pandemie auch die Insolvenzen ausgesetzt und zumindest durch rechtliche Maßnahmen die sehr, sehr stark zurückgedrängt. Und jetzt erfolgt da eine gewisse Bereinigung. Also es ist ein Nachholeffekt. Allerdings haben die aktuellen Pleiten natürlich auch viel mit der derzeit schlechten Wirtschaftsentwicklung zu tun, die man jetzt nicht der Corona-Pandemie anlasten kann. Aber klar, so eine Pandemie hinterlässt tiefe Spuren und das gilt auch für die Unternehmenswelt.
Anderer Schattenwurf, vielleicht etwas weiter entfernt. Chinas Wirtschaft kämpft ja weiterhin mit den Pandemiefolgen. Peking arbeitet daher auch an einem neuen Konjunkturpaket. Und Pekings Corona-Kater ist ja wahrscheinlich auch ein Problem für die Exportwirtschaft in Deutschland, oder?
Ja, auch in China ist es so, dass man die aktuellen wirtschaftlichen Probleme, denke ich, nicht primär auf die Corona-Politik zurückzuführen kann, sondern das sind andere Probleme. China hat ein Überinvestitionsproblem, eine Art Immobilienblase. Das kann man nicht alles der Corona-Pandemie anlassen, aber klar, auch dort hinterlassen die Eingriffe erhebliche Spuren. Das waren ja teils massive und auch sehr umstrittene Eingriffe.
Nun war ja Corona in der Wirtschaft nicht überall gleich. Was einen Friseur in die Pleite treiben konnte, das war vielleicht für einen Händler von diesen oder einen Hersteller dieser Plexiglasscheiben, die überall aufgebaut wurden, das Geschäft seines Lebens oder von Maskenherstellern oder Betreibern von Testzentren ganz zu schweigen. Kann man, Professor Fuß, das so ein bisschen eingruppieren, wer gewann in der Pandemie und wer verlor?
Ja, das kann man. Also die allergrößten Gewinner, das waren die Digitalunternehmen, weil ja quasi ein großer Teil des Lebens aufs Digitale umgestiegen ist. Zoom zum Beispiel, eine Firma, deren Aktienkurs dann in die Höhe schoss, aber auch die anderen großen Digitalunternehmen, die amerikanischen Unternehmen, haben sehr, sehr profitiert in der Corona-Pandemie. Eher zu den Gewinnern gehörten auch Teile der Industrie, weil viele Menschen zum Beispiel nicht mehr in den Urlaub gefahren sind und sich dafür eine neue Wohnzimmergarnitur gekauft haben. Das heißt, nach anfänglichen Produktionsproblemen und auch Lieferproblemen, die es natürlich auch in der Industrie gab, haben dann doch einige Industrieunternehmen profitiert. Für Deutschland erklärt das auch, dass die deutsche Wirtschaft nicht ganz so tief eingebrochen ist wie die anderen europäischer Länder, weil wir eben eher industrielastig sind. Die großen Verlierer sind alle Dienstleister, die in Geschäften unterwegs sind, wo Menschen sich treffen. Und das kennen wir etwa aus der Unterhaltungsbranche. Da musste vieles geschlossen werden. Aus der Tourismusbranche, also Hotels, Gaststätten, die hatten große Probleme. Man muss gleichzeitig sagen, dass in Deutschland viele dieser Branchen, nicht alle, aber viele auch erhebliche Hilfen bekommen haben. Das hat dann vieles wieder aufgefangen. Aber im Wesentlichen ist es so, in einer Pandemie, da sind die Dienstleister, die Geschäfte, bei denen Menschen zusammenkommen, das sind die Verlierer, zum Beispiel Unternehmen, auch die Messen veranstalten, große Sportereignisse. Das ist ja ein erheblicher Teil der Wirtschaft, Konzerte, das sind die Verlierer.
In der Tat hat ja, Sie haben es angesprochen, der Staat viel Geld in die Hand genommen, um Firmen durch diese Pandemiejahre zu helfen. Hat nicht überall geklappt, die Zahl der Rekordpleiten habe ich erwähnt. Für den Joberhalt ist aber ja auch einiges getan worden. Es gab schnell diesen leichteren Zugang zum Kurzarbeitergeld, teure, aber wirkungsvolle Methode offenbar, um Arbeitsplätze zu halten. Was hätte man besser machen können, die Corona-Hilfen? Weiß man mittlerweile, was man hätte besser machen können?
Ja, da gibt es einige Evaluierungen. Sicherlich waren die nicht immer sehr zielgenau. Es gibt Unternehmen, die sind überkompensiert worden und es gibt Unternehmen, die haben die Hilfen nicht erreicht. Zum Beispiel neu gegründete Unternehmen hatten oft Probleme, weil viele der Hilfen so organisiert waren, dass man gesagt hat, naja, wie viel Umsatz oder wie viel Gewinn habt ihr denn letztes Jahr gehabt? Aber neue Firmen haben das eben nicht. Insofern haben die Hilfen da nicht immer das richtige Ziel erreicht. Es ist auch durchaus umstritten, ob es richtig war, in diesem Umfang Firmen zu stützen und Beschäftigung dort zu halten, wo sie ist. Man kann schon fragen, ob man nicht auch hätte anregen müssen, dass Leute, die zum Beispiel in der Gastronomie arbeiten, wo man sehen konnte, es bleibt länger geschlossen, dass die dann in anderen Bereichen arbeiten, beispielsweise im medizinischen Bereich, wo ja Leute gesucht werden. Mit Kurzarbeitergeld hält man die Leute natürlich in ihrer Beschäftigung. Das war im Grundsatz auch nicht falsch, aber ist vielleicht doch etwas überzogen worden. Man hätte vielleicht doch die Beschäftigten da effizienter einsetzen können. Also das sind Dinge, die man jetzt evaluiert, und da sieht man, das eine oder andere kann man schon effizienter organisieren.
In welchen Bereichen oder an welchen Stellen hat die Pandemie denn überhaupt in Firmen für neue Erkenntnisse gesorgt? Dass Lieferketten grundsätzlich ein schwacher Punkt sein können in jedem System, das war klar, aber dass sie so wackelig sein können. Hat die Pandemie da einen Erkenntnisschub bewirkt?
Ja, schon. Sie hat sicherlich auf Schwächen hingewiesen. Aber die Frage ist, was sind diese Erkenntnisse wert, nachdem die Pandemie jetzt vorbei ist? Wir werden ja hoffentlich jetzt eine gewisse Zeit lang mal keine Pandemie haben. Und dann stellen sich eben ganz andere Probleme. Insofern war der Erkenntniswert da nicht so wahnsinnig groß. Ich glaube, was Unternehmen gelernt haben, ist, dass man Dinge sehr schnell umorganisieren kann, dass Digitalisierung zu Resilienz führt, also dazu führt, dass man mit solchen Krisen eher umgehen kann. Die Unternehmen, die eben nicht digitalisiert waren, die haben das sehr stark gespürt. Also ich glaube, es ist eher die Rolle der Digitalisierung, die da in den Vordergrund getreten ist. Sicherlich hat auch die eine oder andere Firma neu darüber nachgedacht. Wenn Krisen entstehen, es sind ja vielleicht nicht nur Pandemien, sondern etwa Konflikte, wie wir sie derzeit im Nahen Osten haben, mit Auswirkungen auf Verkehrswege und auf Lieferungen. Ich denke, viele Unternehmen haben nochmal neu justiert und gesagt, vielleicht halten wir doch etwas mehr Lager, machen etwas weniger Just-in-Time-Produktion, um etwas besser versichert zu sein gegen Schwächen in den Lieferketten. Aber wir müssen natürlich sehen, wenn man mehr Vorräte hält zum Beispiel, dann kostet das mehr, die Güter werden teurer und auch das ist ein Nachteil. Also das muss man neu justieren, und die Corona-Pandemie war eben eine Sondersituation, und deshalb muss man natürlich schon fragen, was an Erkenntnissen ist jetzt auf die wieder zur Normalität zurückgekehrte Wirtschaft übertragbar, und das ist eben begrenzt.
Das Stichwort Homeoffice haben Sie schon erwähnt, und wenn irgendwas sinnbildlich steht fürs Umorganisieren und fürs schnelle Reagieren, dann ist das ja eben das Homeoffice. Auch in Firmen, in denen man sich sowas nie hat vorstellen können, ist das Homeoffice mittlerweile etabliert. So etabliert, dass es vor allem in großen Unternehmen schon zu so etwas wie einer Konterrevolution kommt. Die Leute sollen zurück in die Büros. Unterm Strich, ist das für Sie ein Fortschritt, dieser Siegeszug des Homeoffice?
Wie immer muss man das sehr differenziert sehen. Ich glaube, das Homeoffice hat erhebliche Vorteile in dem Sinne, dass es einfach eine neue Flexibilitätsdimension ist. Wir haben heute sehr, sehr viele Menschen in der Arbeitswelt, die vielleicht weite Wege zur Arbeit haben, die Angehörige haben, Kinder, ältere Menschen, die zu Hause gepflegt werden müssen. Und Homeoffice schafft da schon neue Möglichkeiten. Das ist vielleicht nicht immer ideal, wenn man nicht im Büro ist, aber man kann eben sich dann vielleicht doch besser um Angehörige zu Hause kümmern. Es bringt neue Flexibilität. Es ist kein Allheilmittel. Wir wissen auch, dass Arbeitnehmer, die vielleicht etwas weniger proaktiv sind, da auch leicht ins Abseits geraten. Das Ganze stellt also neue Anforderungen an Unternehmensführung, auch an Umgang mit Angestellten. Aber per saldo, denke ich, ist das Ganze doch ein erheblicher Fortschritt.
Eins noch kurz zum Schluss. Anlass für unser Gespräch war ja, dass die politische Corona-Aufarbeitung wohl ausbleibt, was man ja durchaus kritisch sehen kann. Denn Parteien wie die AfD oder das BSW, die arbeiten fleißig auf oder betreiben zumindest so etwas, was sie als Aufarbeitung verstehen. In Firmen und Unternehmen gibt es da eine Parallele. Finden Sie da auch Bereiche, Fragestellungen, Themen nach der Pandemie, über die man besser mal sprechen würde?
Ja, ich denke, viele Firmen diskutieren schon intensiv über die Frage zum Beispiel, wie viel Homeoffice ist noch möglich. Viele Firmen diskutieren darüber, was diese Pandemie mit ihnen gemacht hat, mit den jungen Menschen. Zum Beispiel das Onboarding ist schwieriger geworden. Ob das wirklich so im gleichen Umfang aufgearbeitet wird, wie es vielleicht nötig wäre, darüber habe ich jetzt keine Daten. Aber ich denke schon, dass dieses Thema in den Firmen intensiv diskutiert wird. wird. Nichtsdestotrotz, denke ich, brauchen wir schon auch eine gesellschaftliche Debatte. Was können wir lernen aus der Pandemie? Das ist etwas, das man jetzt nicht Parteien am rechten und linken Rand überlassen sollte.
Clemens Fuß war das, der Präsident des EFOR-Institutes. Vielen Dank. Beides ist eine Bedrohung, Wassermangel und auch zu viel davon, Starkregen und Hochwasser. Das Wüten des Hurrikans Milton in den USA liefert dafür einen aktuellen Beleg. Es gibt nun eine Warnung des Wissenschaftlichen Beirats der Bundesregierung für globale Umweltveränderungen zum Umgang mit Wasser. Steffen Wurzel dazu.
Wir müssen uns bewusst sein, dass wegen des Klimawandels große Probleme auf uns zukommen. Und um die Folgen in den Griff zu bekommen, müssen wir schon jetzt handeln. Das ist die Kernaussage der Forscherinnen und Forscher, die sich im Auftrag des Bundesumweltministeriums mit dem Thema Wasser beschäftigt haben. Sie betonen, die weltweiten Wasserkreisläufe werden sich verändern.
Wir sehen hier eine Bedrohungslage mit globaler Dimension.
Jörg Drewes, einer der Studienautoren. Er leitet den Lehrstuhl für Siedlungswasserwirtschaft an der Technischen Universität München.
Im Extremfall werden menschliche Gesellschaften mit den Grenzen der Beherrschbarkeit konfrontiert. Den betroffenen Regionen werden die Lebensgrundlagen entzogen. Dies kann in einer Destabilisierung politischer, gesellschaftlicher und ökologischer Systeme münden.
Durch häufigere Extremwettersituationen werde es vielerorts öfter zu Naturkatastrophen kommen. Auch in Europa, sagt das Fachgremium. Das sorge nicht nur für Gefahr für Leib und Leben von Menschen, die in den betroffenen Regionen wohnen. Häufigere Trockenperioden etwa hätten auch Folgen für Handel und Wirtschaft, wenn zum Beispiel niedrige Wasserstände der Flüsse dafür sorgen, dass Binnenfrachtschiffe nicht mehr verlässlich Rohstoffe und Güter transportieren können. Umweltministerin Steffi Lemke von den Bündnisgrünen.
Industrie, Umwelt, Landwirtschaft, Städte, die Bevölkerung, alle sind betroffen. Und deshalb gilt es, gemeinsam Lösungen zu finden, aber eben vor allem auch in der Praxis. Dafür brauchen wir die wissenschaftlichen Grundlagen, auch um festzustellen, was die Prioritäten sind. Wo müssen wir zuerst handeln? Wo ist der Effekt am größten? Wo ist der Sicherheitsgewinn am stärksten?
Die Studie der Fachleute macht deutlich, es braucht mehr Klimaresilienz, was nichts anderes bedeutet als, wir müssen bei neuen Wohn- und Gewerbegebieten anders planen als bisher und wir müssen auch anders bauen, weg von möglichen Überflutungsgebieten zum Beispiel. Und es muss die Frage gelöst werden, wie die Trinkwasserversorgung in Deutschland künftig so organisiert wird, dass sie auch bei Dürre- oder bei Starkregensituationen zuverlässig und gesundheitssicher funktioniert. Je früher wir handeln, desto mehr Optionen haben wir, sagt Jörg Drewes von der TU München.
Wir müssen zunächst mal realisieren, dass natürlich Anpassungsmaßnahmen nicht sofort greifen. Insofern sind frühe Weichenstellungen ganz essentiell, da einen neuen Kurs einzuschlagen, sodass wir auch resilienter aufgestellt sind. Wenn wir uns mal vorstellen, wie lange es dauern würde, eine Infrastruktur anzupassen, wenn Sie an Wasserleitungen denken hier in der Stadt Berlin, die können wir nicht von heute auf morgen komplett verändern.
Das Gutachten fordert ein bundesweites, klimaresilientes und sozial ausgewogenes Wassermanagement, damit Wassernotlagen möglichst verhindert werden. Generell mehr Aufmerksamkeit für das Thema Wasser fordert Bundesumweltministerin Steffi Lemke.
Im Kontext der großen ökologischen Krisen unserer Zeit muss man feststellen, dass Wasser das Schlüsselthema ist. Vom Wasser hängt auf unserem Planeten alles ab. Das Leben, aber auch die Wirtschaft und die sozialen Sicherungssysteme, die menschliche Gesundheit.
Der Wissenschaftliche Beirat der Bundesregierung, der sich mit globalen Umweltveränderungen befasst, fordert mehr Problembewusstsein fürs Thema Wasser in Politik und Gesellschaft. Die Erkenntnisse sind nun veröffentlicht. Jetzt kommt es darauf an, wie Politik, Wirtschaft und Gesellschaft damit umgehen.
Steffen Wurzel war das. Bei ThyssenKrupp könnte die Umstellung auf eine wasserstoffbasierte grüne Stahlproduktion wackeln. Angeblich wird ja als eines von mehreren Szenarien bei ThyssenKrupp erwogen, die Direktreduktionsanlage, mit der grüner Stahl mit grünem Wasserstoff produziert werden soll, auf Eis zu legen. Unser Thema auch gestern. Anders sieht das offenbar im Saarland aus. Dort hat die SHS, Kürzel für Stahl Holding Saar, heute Verträge unterzeichnet zum Bau von Anlagen zur Produktion von grünem Stahl. Anke Schäfer berichtet und startet mit dem Stahlchef und Julius Cäsar.
Die Würfel sind gefallen. Die Gremien der saarländischen Stahlindustrie haben intensiv beraten und haben auch entschieden. Und kurz zusammengefasst, wir setzen jetzt das größte Dekarbonisierungsprojekt
in Deutschland und Europa um.
Stefan Rauber, Vorstandsvorsitzender der Aktiengesellschaft der Dillinger Hüttenwerke und der Saarstahl AG, stellte das Projekt Power for Steel vor und dann wurden die Verträge unterschrieben für die entscheidenden Aufträge in Sachen Umbau der saarländischen Stahlindustrie. Für die Produktion des wasserstoffbasierten grünen Stahls werden unter anderem eine Direktreduktionsanlage und zwei Elektrohochöfen gebaut.
Wir bauen bis 2028/29 zeitgleich die drei genannten Anlagen. Zwei E-Öfen, eine DRI-Anlage. Wir haben die Anlagen bestellt, die größten Verträge, die man sich so vorstellen kann. Wir dekarbonisieren damit 70% unserer bisherigen Produktion. Wir stellen zwei Unternehmen parallel um, zwei Unternehmen mit unterschiedlichen Geschäftsfeldern, mit unterschiedlichen Produkten, sodass wir im Langstahlbereich wie im Flachstahlbereich unseren Kunden auch in der Zukunft grüne Lösungen anbieten können.
80% der Windparks in Europa stehen zum Beispiel auf Fundamenten aus dem Qualitätsstahl der Firma Dillinger. Die Kunden sollen von der Umstellung auf den grünen Stahl nichts merken. 4,6 Milliarden Euro wird der Umbau der saarländischen Stahlindustrie kosten. Bund und Land fördern das Projekt mit 2,6 Milliarden Euro. Dem Saarland dankte Rauber ausdrücklich für die Förderung. Mit Blick auf den Bund aber forderte er eine aktive Industriepolitik, die eine internationale Wettbewerbsfähigkeit garantiere.
Wichtig sind für uns international wettbewerbsfähige Strompreise. Zum Zweiten brauchen wir grüne Leitmärkte. Und der dritte Punkt ist, wir brauchen einen Schutz vor Billigimporten aus Fernost.
In der Stahlindustrie arbeiten im Saarland 20.000 Menschen. Diese Arbeitsplätze wären gefährdet, würde die Umstellung nicht gelingen. Wichtig dafür der grüne Wasserstoff. Bis Mitte bzw. Ende der 2030er Jahre werden hier im Saarland 120.000 Tonnen grüner Wasserstoff im Jahr gebraucht. SAS-Vorstandsmitglied Jonathan Weber sagt, kleine Mengen werden dann in Elektrolyseuren im Saarland produziert.
Und dann wird es aber so sein, dass wir über die überregionalen Pipelines sukzessive mehr Wasserstoff kaufen werden. Der wird dann auch günstiger sein als der, der in Saarland und in Deutschland produziert wird, gerade der aus Spanien. Insgesamt wird es natürlich trotzdem so sein, dass Wasserstoff teurer ist als Erdgas. Insofern sind wir hier auch in Diskussionen mit der Politik über die restriktiven Vorgaben, was grüner Wasserstoff eigentlich ist. Da gibt es schon auch einige Hebel, wie man kostenseitig hier das Thema noch optimieren kann.
Vor einigen Tagen wurde bekannt, dass ThyssenKrupp in Duisburg die Umstellung auf den grünen Stahl möglicherweise abbrechen will. Saarstahl und Dillinger-Chef Rauber aber wollte das heute in Dillingen nicht kommentieren. Das habe hier keinerlei Auswirkungen.
Wir sind in einigen Bereichen Weltmarktführer. Diesen Weltmarktführerstatus wollen wir auch in Zukunft beibehalten und im besten Fall auch noch ein Stück weit ausbauen. Wir sind hier so aufgestellt, auch mit unserer Mannschaft und mit unserem Team, dass wir festen Willens sind, das hier hinzukriegen.
Der Bericht von Anke Schäfer war das. Und zu Klaus-Rainer Jackisch, dem Börsenberichterstatter heute, wobei wir Frankfurt erstmal beiseite schieben und in die USA gucken. Dort beginnt mit den ersten zwei die Serie an Bankbilanzen. Wie sahen die Zahlen aus von JP Morgan und Wells Fargo und die Reaktionen an der Wall Street drauf?
Die Zahlen sehen sehr gut aus. Das Investmentbanking hat wieder kräftige Gewinne bei beiden Geldhäusern eingespielt. Dementsprechend sind die Kurse jeweils um rund 4,5% gestiegen. Und das hat dann auch die US-Märkte deutlich wieder angetrieben.
Und nochmal in die USA geguckt. Elon Musk hat ja seinen Prototyp eines selbstfahrenden Taxis vorgestellt. Das Tesla Robotaxi kam aber nicht gut an.
Nein, kam überhaupt nicht gut an. Dieses Cybercab, wie es genannt wird, scheint technisch nicht so ausgereift zu sein, glauben jedenfalls die Anleger, dass es schon bald auf den Markt kommt, soll aber schon im Jahre 2026. Diesen Zeitplan halten viele Anleger auch für unrealistisch und dementsprechend wurde die Aktie, die ja sehr viel Vorschusslorbeeren bekommen hat, heute abgestraft mit einem Minus von knapp 8%.
Nach den Schätzungen kam heute die Bestätigung. Mit 1,6% ist die Inflationsrate auf den tiefsten Stand seit 3 Jahren gerutscht. Eine gute Nachricht für Verbraucher, auch für die Wirtschaft Und für die Börse in Frankfurt?
Ja, für die Börse auch, denn damit wird natürlich der Spielraum der Europäischen Zentralbank, die Leitzinsen erneut zu senken, deutlich größer. Nächste Woche trifft sich ja der EZB-Zentralbankrat. Und das hat heute die Kurse angetrieben. Der DAX bei 19.352 Punkten, 141 mehr als gestern.
Nach BMW und Mercedes hat heute auch VW mitgeteilt, wie viele Autos im dritten Jahresquartal verkauft wurden. Wie sieht das aus und was für Rückschlüsse wurden daraus gezogen?
Das sieht gar nicht gut aus. Alle Konzernmarken haben insgesamt über 7% weniger Autos abgesetzt im vergangenen Quartal. Insbesondere in China leidet eben auch die VW-Gruppe sehr stark. Die Aktie im Minus mit rund 0,6%.
Dann machen wir das Finanzbild komplett mit dem Blick auf Euro, die Anleihen und den Goldpreis.
Der Euro leicht gestiegen auf einen Dollar 0,946. Am Rentenmarkt ist die Umlaufrendite ebenfalls leicht gestiegen auf 2,26%. Und die Unze Gold, die kostet jetzt am Nachmittag bei 2.652 Dollar rund. Das sind über 22 Dollar mehr als gestern.
Klaus Rander-Jakisch war das mit dem Börsenbericht. Vielen Dank. Und damit geht Wirtschaft und Gesellschaft zu Ende. Gleich nach den Nachrichten Kultur heute, dann mit Maya Elmenreich am Mikrofon. Hier verabschiedet sich Birgit Becker. Danke fürs Zuhören und einen schönen Tag. Thank you.